Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Von der Reutlinger Kulturnacht kommen Sie, Edith Koschwitz, die Organisatorin, und Ralf Knödler und Ralf Oswald von Pupil 17, einem Programmpunkt. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Edith, fangen wir mit dir an, auch wenn wir jetzt schon die Musik gehört haben, die in Richtung Pupil 17 geht, aber das vertiefen wir später nochmal. Edith, zum wievielten Mal organisierst du jetzt die Kulturnacht in Reutlingen?
Ja, die Reutlinger Kulturnacht findet dieses Jahr zum 7. Mal statt und dementsprechend bin ich zum 7. Mal hier im Funkhaus, um sie vorzustellen. Vielen Dank für die Einladung, Matzl. Ich komme immer gern, weil dann weiß ich, die heiße Phase ist mitten am Laufen und es gibt wirklich jede Menge zu tun. Und dann steht ganz vorne im Kalender aber der Termin hier.
Sehr schön. 21. September ist es dann soweit. Ach, wann geht's los? Um 17,
ja,
18 Uhr grob?
Ja, fängt immer unterschiedlich an. Der erste Punkt fängt schon um 16 Uhr an. Wir sind da ganz offen. Also wer jetzt beiträgt, darf auch irgendwo seine Eckdaten selber festlegen.
Wie hat damals alles angefangen? Zum 7. Mal heißt, es war vor?
Ja, vor 12 Jahren. 2007 war die erste Kulturnacht und die hat sozusagen einen Vorläufer, nämlich die Kulturkonzeption in Reutlingen, die wurde 2005 erstellt mit Kulturschaffenden und dem Kulturamt. Und da wurde der Wunsch geäußert, dass man eben zusammen was machen solle, eine Kunstnacht, eine Kulturnacht, einfach sich präsentieren. Und nach einigen Diskussionsprozessen konnte dann die erste Kulturnacht 2007 im September, Oktober stattfinden.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich fand es ganz interessant, war eben auch engagiert in Reutlingen im Kulturbereich. Und es war dann eher so, dass man überlegt hat, wie kann sich da ein Team bilden, wer hat Lust, sich zu engagieren. Und da war ich dann halt mit dabei. Und hatte auch Lust. Habe ich bis heute.
Bis heute, aber natürlich machst du das nicht alleine, sondern wer gehört alles zu deinem Team?
Mit der Zeit wurde das natürlich ein bisschen ausgebaut, alles mit der Kulturnacht. Wir haben einen Verein gegründet, auch aus rechtlichen und haftungsrechtlichen Gründen. Und der Verein hat einen Vorstand. Da sind dann verschiedene Personen drin. Und neben diesem Vorstand gibt es noch das sogenannte Kulturnacht-Team, das sich regelmäßig trifft. In den Nicht-Kulturnachtzeiten ein bisschen seltener, zurzeit doch ziemlich häufig. Und da gibt es eben eine Gruppe, die dann eben unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt. Einmal Finanzen, beispielsweise, das macht die Ramona Rath. Und dann gibt es jemand, der den Vorsitz macht, das ist der Gerhard Löw, der gleichzeitig Architekt ist, was wir jetzt ganz gut brauchen konnten für die ganzen räumlichen Dinge, die wir da festlegen müssen und die Räume, die wir belegen dürfen. Und dann gibt es eben verschiedene Musiker, die eben dann ihren jeweiligen Bereich sozusagen abdecken. Es gibt jemand für die Tanzhalle, Stadthalle, kann ich nachher noch ansprechen, eins unserer Highlights, das macht die Ramona Mattes. Dann gibt es den Axel Albrecht und den Florian Feilenschmidt von Repräsent, die eine Bühne quasi betreuen und das Konzept und die Umsetzung machen. Und dann gibt es noch eine Singer-Songwriter-Bühne, die macht Oliver Adam, selber Singer-Songwriter. Und so gibt es spezielle Menschen für spezielle Aufgaben, die dann auch so ein bisschen ihre Leidenschaft da ausleben können, indem sie ihre Künstlerfreunde um sich scharen.
Und wie hast du die alle dann um dich geschart auch? Wie ist dieses Netzwerk dann auch gewachsen?
Ja, so ein Netzwerk wächst. Und Netzwerken heißt eben immer im Gespräch sein mit den unterschiedlichsten Menschen und ihnen auch ihren Raum zu geben, wie sie sich eben dann selber verwirklichen können. Verwirklichen klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, also wie sie eben ihre eigenen Ziele da mit einbringen können in so ein Event. Und dann gibt es einfach von Mal zu Mal Erfahrungen, neue Menschen, die sich dafür interessieren, die hinzustoßen. Wir haben uns zum Beispiel DJs, die Pupil-DJs, die ja heute mit hier dabei sind, wir haben uns auch im Lauf der Zeit kennengelernt und sind dann ein bisschen zusammengewachsen und freuen uns jetzt über dieses Thema, das wir da belegen können mit dieser Fachkompetenz aus den 70ern.
Ja, könnt ihr ja vielleicht gleich mal sagen, ja, wie erinnert ihr euch an die erste Begegnung oder Berührung auch mit der Kulturnacht und mit der Edith?
Ja, hallo, das ist der Ralf Knödler, auch genannt DJ Dandl. Der erste Kontakt, den gab es am Runden Tisch der Kultur in Reutlingen, damals noch im alten Heinzelmann-Areal. Mhm. Und da habe ich dieses Projekt vorgestellt. Das kommt ja daher, ich hatte eine Vision. Ich habe im Bildertanz, kennen wahrscheinlich auch sehr viele Menschen, ein Bild gesehen von einer alten Straßenbahn in Reutlingen. Und da war ein Plakat als Werbung vorne drauf geklebt. Da stand Pupil drauf und dachte so, Mann, da warst du in deiner Jugend ja auch. War eine tolle Zeit. Und so entstand auch die Idee zu sagen, was mache ich jetzt mit diesem Pupil? Wie kann ich das umsetzen? Und nachdem ich ja viele Jahre auch DJ war und jetzt auch wieder bin, wird man eigentlich nie los, dieses Ding, wie eine Sucht, habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch die DJ-Kultur, Jugendkultur wieder aufleben. Und da gehören natürlich auch die ganzen Jugendhäuser dazu. Und somit ist die Idee entstanden, das dann für die Kulturnacht zu machen. Und da liegt natürlich nichts näher, zu sagen, wir feiern in einer Original-Location. Das ist das alte Pupil, das heutige Hades hier im alten Rathaus. Da sind auch die Wurzeln von vielen Sachen, die es damals auch so gab. Und dann haben wir halt gesagt, das machen wir. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach DJs aus der Zeit, weil ich war damals ja auch 16, 1978, und habe das erste Mal aufgelegt bei einem Schulschwurf. Das waren so meine ersten Berührungen mit der Schallplatte in der Öffentlichkeit. Und dann wurde ich fündig, klar, den Ossi Oswald da, den kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und er hat gesagt, Ossi, bist du dabei? Und ich sage, ja, selbstverständlich, das ist toll. Ossi, das kannst du nachher selber erzählen, deine Geschichte. Und dann kam ich noch zu einem anderen DJ, der Klaus Benze, der war im Jugendhaus Bastille aktiv in den 70er Jahren. Und so hat sich das gegeben. Ich darf eigentlich vergessen, das ist unser DJ Hase, ein alter Hase, damals auch schon im Team 65 in Betzingen, was auch vielen sehr bekannt ist.
Ja, was war das Pupil eigentlich damals? Was kannst du darüber sagen?
Die Geschichte des Pupils kommt daher, es wurde vor fast 60 Jahren die Jugend in Aktion in Reutlingen gegründet. Das war natürlich eine Bewegung von zwei jungen Damen, die damals im sozialen Bereich unterwegs waren. Und wer sich erinnern kann, die Stadt Reutlingen hat ein neues Rathaus gebaut und die haben Räumlichkeiten gesucht. Und dann haben die zuerst neben dem alten Rathaus dieses kleine Häuschen bekommen. Da war dann die Jugend in Aktion drin. Und nachdem das Rathaus fertig war, hat die Stadt gesagt, Mensch, wir ziehen ja um ins neue Rathaus, das alte Rathaus ist leer. Und dann haben die der Jugend den Keller angeboten. Und die waren flugs, haben das Ding umgebaut, waren richtig zügig, gibt es auch einen Zeitungsartikel, kann man alles nachlesen, auch auf der Homepage von Pupil 17. Und haben dann das Pupil ins Leben gerufen als Treffpunkt für junge Menschen, zum Tanz, zum Treffen, so ist die Geschichte. Und dieses Pupil, das war 1969, feiert dieses Jahr 50 Jahre Pupil.
Ja. Der Name zeugt von Anglophilie, dass man damals Blick nach England, USA ging, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man es ja übersetzt, heißt es ja Schüler und Studenten. Und das waren damals bestimmt auch Studenten und Schüler, die das initiiert haben. Die hatten viele Vorbilder hier in Reutlingen. Die wuchsen ja die Sachen in der Zeit aus dem Boden her förmlich. Das war die Revolutionszeit, die alten 68er. Und da gehört natürlich auch der Beat Club dazu, in dem Sinn. Und das wurde noch oft nachgeahmt, ist einfach so. Da gehören so Nachtwächter dazu, da gehört das Team 65 dazu. Der Name sagt schon 65, ist auch das Team geboren. Dann war auch der Black Mustang 1967, diese alte Diskothek hier in Reutlingen, die es leider auch nicht mehr gibt, war mit dabei. Die waren alles ungefähr zur gleichen Zeit am Start, weil die Jugend einfach was anderes erleben wollte, wie die damalige Gesellschaft vorgab.
Was war das für eine Szene, die da kam? War das wirklich so ganz offen oder gab es da auch schon wieder, so wenn da auch, weil vor 50 Jahren ist ja auch die Zelle entstanden.
So sieht's aus. Ich meine, den kann ich mir vorstellen, ich war selbst nicht dabei, da war ich noch zu jung, da war ich erst 5, 1967. kann ich mir gut vorstellen, dass es schon Gruppierungen gab, die sich davor irgendwo ja schon getroffen haben, linke, rechte, oben, unten, wie es alles schon gab, die dann sich im Prinzip dann nach Räumlichkeiten umgeschaut haben, aktiv wurden und so sind, denke ich, auch die ganzen Jugendhäuser entstanden und die ganzen Jugendhäuser haben auch tolle Geschichten, kann man auch nachlesen, selbst auf den Homepages von den Jugendhäusern, die Bastille, die schillert ja von Geschichte, da ging es mal auf, da ging es mal zu, da ging es mal hoch her, da ging es, das ist also tolle Zeiten, auch in den 70er waren sehr unruhig von dem her gesehen, das sieht halt ganz anders aus, hat sich vieles geändert, klar, das sind die Jahrzehnte.
Wann bist du zum ersten Mal dort gewesen dann, im Pew Pew?
Im Pupil, da war ich zum ersten Mal tatsächlich in den 70er Jahren. Ja, da ging man damals fort, da hat man ja ein Fahrzeug gehabt. Und da waren wir dann schon 16 und war dann samstagabends unterwegs. Da war es aber eher dann das Jugend in Aktion, die Geschichte, dass man samstagabends einfach rumgezogen ist. Und hat geheißen, da kannst du immerhin, da ist immer was los. Da feiert irgendeiner Geburtstag, aber wenn man nicht kennt, da stellt man sich dazu. Und das Pupil selbst, das war in der Zeit hauptsächlich auch sonntagnachmittags offen. Das war so immer so ein Angebot, auch in Reutlingen, dass die diese Sachen samstags oder sonntagnachmittags offen hatten, weil da ging die Jugend abends noch nicht so wirklich fort. Ja, eher am Nachmittags waren so die Jugenddiskos geöffnet. Und da war ich das erste Mal da unten, ja. Klassisch halt, Wagenräder, alte Holzwagenräder, diese Fässer, diese speckschwarzen Holztäfelungen, die man halt so hatte, hat man auch da unten angetroffen.
Wie war es bei dir? Wann warst du das erste Mal dort,
Ralf? Im Pupil selber unten war ich auch in den 70er Jahren zum ersten Mal gewesen. War eigentlich reiner Zufall gewesen. Durch andere Leute ist mir da gefragt worden, kommst du mit? Habe ich nicht gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. War gar nicht meine Szene gewesen. Ich bin erst Mitte der 70er Jahre da reingewachsen als Disc-Jockey. Und es war faszinierend gewesen. Die Kultur war eine ganz andere als heutzutage ist. Die Jugendlichen heute haben gar keine Vorstellung. Es war damals von Stadtteil zu Stadtteil in den Jugendhäusern schon ganz unterschiedliche Szenen gewesen. Jede Gruppe hatte ihr Jugendhaus gehabt. Und deswegen im Pupil unten hat sich sozusagen, war der neutrale Punkt gewesen, hat sich alles mal getroffen. Man war in der Stadt, man ging kurz runter und wenn dann andere Leute gekommen sind, ist man halt wieder gegangen, haben wir nicht gepasst. Ist eigentlich so wie heute auch, aber es war damals von der ganzen jugendlichen Kultur viel abwechslungsreicher. Und deswegen von meiner Seite aus kann ich natürlich auch sagen, ich bin ja in Oschelhagen groß geworden, ich habe nicht in Oschelhagen gewohnt, war reiner Zufall gewesen, wo geht man hin, man kam dorthin. Und ich bin ab 75 dann im Jugendhaus Oschelhagen gewesen und musste mit Schrecken feststellen, die hatten nichts. Die hatten kurz vorher wieder aufgemacht gehabt, weil eine Szene damals irgendwie die ganze Einrichtung aus den Fenstern geworfen hatte. Und da muss man mal wirklich sehen, es war wirklich unterschiedlich alles. Und kurz danach bin ich dann wieder reingekommen und dann mussten wir alles wieder aufbauen. Plattenspieler sind in Bierkästen gestanden, wurde gespendet. Und heutzutage, wenn ich manchmal so in die Jugendhäuser reinkomme, sehe, was für Anlagen die dort haben. Mein lieber Herr Gesangsverein, wir hätten uns damals gefreut, wenn wir sowas gehabt hätten. Es war Geld rauszulocken. Ja. Von der Stadt und so, ja. Da musste man schon ziemlich dahinterher sein. Man musste einfallsreich sein.
Ja, es war Pionierarbeit.
Wirklich, von Grund auf. Ja, und deswegen ist auch jetzt auf die Pupil 17-Gruppe wieder zu sagen, wir haben uns jetzt auch alle so zusammengefunden. Jeder war in seinem Jugendhaus gewesen und hat mit dem anderen gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ging nicht, wir haben ja gearbeitet am Wochenende. Und deswegen ist jetzt erst eigentlich gekommen, ich war mal dort gewesen, in Betzing mal gewesen oder in der Bastille mal gewesen, aber nur kurz. Und jetzt haben wir uns alle zusammengefunden und wir sind wirklich ein Team, es macht Spaß. Wirklich Musik der 70er.
Ja, klar.
Ihr wart sozusagen, damals wart ihr Konkurrenten, auf eine Art, wenn ihr da aufgelegt habt für euer eigenes Klientel.
Ja, nein, ich denke, dieses Konkurrenzdenken, das gab es damals nicht so in der Form wie heute. In der sich die Szene schwerlich bewegt, weil es gibt fast keine Szene mehr. Und damals, es war einfach normal für uns, dass wir dort waren und dort waren und dort waren. Das war so mein Empfinden auf jeden Fall. Da gab es auch keine Berührungsängste, auch mal ins Team zu gehen oder in ein anderes Jugendhaus oder auch in eine Tanzschule. Gab es ja auch Jugenddiskos. Deshalb gar kein Problem. Also ich war einfach offen. Es waren auch noch mehr Jugendliche, die unterwegs waren. Ich denke, wie heute. Heute haben es ja alle ihre Medien. Die haben ja ihre Welt in der Hosentasche. Sieht es einfach ganz anders aus. Und die sozialen Kontakte wurden wirklich noch von Auge zu Auge gepflegt. Wir haben noch nicht geparshippt. Also.
Das war.
Ja, wir haben doch echt was erlebt. Aber es hat sich super entwickelt. Wir haben dann mit diesem Pupil 17 zur Kulturnacht angefangen, 2017. Und ich habe gesagt, meine tolle Sache, wisst ihr was? Wir machen das weiter. Das war für uns eigentlich ein Projekt zu ausprobieren. War ein Riesenerfolg. Wir hatten 1000 Leute im Durchlauf in diesem kleinen Hades. Das war schon heftig. Und haben gesagt, so, jetzt besuchen wir mal die ganzen Jugendhäuser, die uns unterstützt haben, damit das ja auch funktionieren kann. Weil wir sind davor in den Jugendhäusern rumgezogen und haben die gefragt nach altem Bildmaterial. Auch trotz Datenschutzverordnung haben wir es bekommen. Und wir haben dann fast 2000 Bilder haben wir dann gezeigt zur Kulturnacht aus der damaligen Zeit mit der Musik von damals, mit den Original-DJs, einem Original-Schauplatz. Und das hat einfach eingeschlagen. Das war super. Deshalb sind wir weitergezogen in die Jugendhäuser. Wir waren also zweimal schon im Team 65, also das heißt heute Jugendhaus Style in Betzingen. Wir waren im Jugendhaus Aschelhagen. Wir waren jetzt erst vor 2-3 Monaten in der Bastille. Natürlich, die Leute wieder zu bewegen, da mal hinzukommen, ist schwierig. Die zu erreichen, auch schwierig nach solch einer langen Zeit. Aber wenn die kamen, die waren alle geflasht. So nach dem Motto, wow, hier habe ich eine tolle Zeit verbracht. Das ist eigentlich witzig, ne? Da gehen wir jetzt mal hin. Und da gehören natürlich auch so Stationen dazu, wie das Black Mustang, dass man auch mal da wieder eine Party macht. Einfach die ganzen Sachen mal wieder, die damalige Jugend mal wieder hochholt. Und wenn es nur für ein paar Stunden ist, das tut den Leuten gut, weil der Alltag ist viel zu schnell.
Da kommen dann die Jugendlichen von damals, die Jugendlichen von heute kommen da dann eher nicht, oder?
Die kommen aber eher
kann
nicht.
Kann man die damit auch locken?
Nein.
Es ist nicht so einfach, weil viele von den damaligen, von den Älteren, bringen dann ihre Kinder, beziehungsweise man kann schon sagen Enkel mit. Und das ist wiederum da interessant, dass die sich dann auch dafür interessieren. Mhm. Also ja. Da gibt eins wieder dem anderen.
Wie seid ihr als Jugendliche eigentlich selber zum Auflegen gekommen? Weil hier Vinyl war damals ja auch kein MP3, nicht so günstig, nicht so leicht zu besorgen.
Also von meiner Seite aus kann ich es ganz deutlich sagen. Ich war als Gast dort gewesen, habe geguckt, wie die dort arbeiten. Da wurden abends die in dem Tresen, der da gewesen ist, wurde alles runtergeräumt. Da wurden, wie gesagt, die Bierkästen aufgestellt, die Plattenspieler auf. Wir haben die Musik gemacht. Ich musste feststellen, die haben kein Material. Ich hatte das Material bei mir daheim, weil ich habe bei mir daheim meinen Vater seinen Keller mal kurz zur Diskothek umgebaut. Er war nicht damit einverstanden. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich fahre mal nach Hause und hole meine Platten. Ja, und da waren es meine Platten gewesen. Ich wollte die auch nicht kaputt machen lassen und habe natürlich dann selber angefangen, Musik zu machen. Und dass das nachher so eine große, was draus wird,
hat sich so entwickelt.
Hat sich entwickelt.
Ja. Klar.
Bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Also ich habe meine erste eigene Platte selber gekauft, da war ich 10. 10 Jahre alt und das war die Hawkwind mit Silver Machine. Das kennt heute noch kein Mensch mehr. Aber es war einfach eine geile Scheibe und da hatte praktisch dieses Interesse an der Musik, war da schon immer klar, die Eltern haben ihr Tonband abgespielt, boah, Elvis gehört, Beatles, was halt so unterwegs war. Und dann hat man die Liebe zu Musik entdeckt. Beatles war nie mein Fall. In der Schule hat man Beatles-Band, sag ich, ja, was will ich denn mit alten Kamellen? Ich habe dann eher die aktuelle Musik gehört, habe die Schallplatten gekauft, die war nicht gerade billig, da hat damals eine Single 5 Mark gekostet, später dann 6 D-Mark, das sind so wie 3 Euro ne, für einen Titel. Und wenn ich heute so eine Single dann jemand zeige, bei der Kulturnacht irgendein Mädel, das jetzt gerade mal 21 ist, da sagt die, wie, da ist nur ein Titel drauf. Da sage ich, yo, da ist ein Titel drauf, das reicht. Dann umdrehen noch ein zweiter. Das ist nicht ganz so wichtig, aber es ist nur ein Titel drauf. Und ich sage, wow, kenne ich so nicht. Wir haben hier unsere Sticks, da sind Zehntausende drauf, kein Problem. Ein Titel, ne? Und so kam ich dazu und dann habe ich durch Zufall über die Musikszene selbst, ich kenne ein paar Jungs, die haben damals auch Musik gemacht und die haben gesagt, Mensch, wir treten auf in der Schule, willst du nicht Platten auflegen, nebenbei ein bisschen Disco machen? So, ja, machen wir das auch. Hat man den Musikschrank genommen vom Musiksaal, war ja nur ein Plattenspieler, ausgespielt, schnell runter, nächste Platte drauf, weitergemacht. Also nicht so mit 2 Plattenspieler und Mixer. Das gab es damals zwar auch schon, aber nicht in der perfekten Form. Wir waren da immer am Improvisieren, wenn wir es gemacht haben. Ja. Und so kam das dann, dass man später dann in die Tanzschule ging. Da hat man mal eine richtige, Anführungsstriche, Disco besucht. Da gab es dann die Jugenddisco samstagabends. Hat den DJ kennengelernt, da stand man dann samstagabends daneben, hat sich das angeschaut und gesagt, mach, das könnte ich auch machen, das wird mir auch gefallen. Und so hat die Karriere dann angefangen, dass man über den Kontakt dann angefangen hat, in der Tanzschule zu arbeiten. Die erste Arbeit war mal die Tanzfläche rauskehren nach Feierabend. Und so hat es dann seinen Weg genommen. Ja, und dann hat man praktisch dort angefangen, seine Ausbildung zu machen im Endeffekt. Ja, das war immer so meine Lehrjahre in der Tanzschule. Und dann ging es hinaus in die weite Welt. Und einer der ersten Jobs war beim Herr Ossi Oswald im Atrium damals, in Mitte der 80er. Das war 86 Dezember. Und ja, da ging man halt dahin, da blieb man da ein paar Monate und dann rumgetingelt, da ging es in Cinderella nach Tübingen und ins La Fontaine und was so damals so alles so gab. Und dann blieb man dann doch letztendlich noch 4 Jahre in diesem Black Mustang hängen. Und somit hat man seine Karriere als DJ, war man ständig unterwegs, man ist ja reingewachsen. Das Publikum ist schon oft mitgegangen.
Und das waren dann bezahlte Jobs und davon konnte man auch dann leben?
Oder? Nein, es waren bezahlte Jobs. Damals hatte ein DJ nicht so wie heute ein David Guetta den Stellenwert hat, dass man hier dick die Kohle macht. Wir haben das oft auch für wenig Geld gemacht, auch mit Herzblut. Und wir haben alle normale Berufe, sind wir nachgegangen. Und trotzdem sind wir oft 2-3 Tage nur nachts in der Disco gestanden. Und da gab es halt ein paar Öhren dazu und das war es halt okay. Aber man hat es gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Das war der Hauptpunkt.
Und es ließ sich miteinander vereinbaren? Ja, normaler Beruf und DJ?
Hat man so gemacht, dass es funktioniert hat. Ja klar, natürlich. Logisch.
Was war deine erste Platte?
Meine allererste Platte, die ich gekauft habe, müsst ihr jetzt direkt nachgucken. Ich glaube, das war von Penny McLean gewesen. Das war ja der Anfang der Disco-Zeit, 75 so. Und wenn ich es mir heute anhöre, gut, wir waren jung, hatten einen anderen Geschmack gehabt, aber 70er Jahre, wenn ich aufs Thema nochmal zurückkommen darf, war ja damals die große Umgestaltung gewesen, die Beatles haben aufgehört gehabt, dann kam ein paar Jahre sehr viel mit Rock und so weiter, ein bisschen härtere Geschichten und dann fing ja die Disco-Zeit an und 75, 76, ich hatte das Glück in dieser Zeit, weil es war neu gewesen, alle wollten es hören. Heutzutage ist man, wie gesagt, etwas andere Meinung darüber. Man hat eine andere Ansicht dazu. Aber es war eine wunderschöne Zeit gewesen und auch was anderes zu hören. Und gerade im Jugendhaus Oschelhagen war es ganz bekannt gewesen, dass da diese neuen Songs, was ja Schlager war es ja nicht gewesen. Es war einfach Disco gewesen. Und das ist dort aufgeblüht, richtig aufgeblüht. Und das sind die anderen Jugendhäuser, waren alle etwas härter gewesen.
Auch, ja.
Da war Subkultur, will ich jetzt nicht dazu sagen, aber es war von der Musik her gewesen. Disco lief dort eigentlich weniger, weil Oschelhagen war irgendwie immer was ganz Besonderes gewesen.
Das war dein Alleinstellungsmerkmal dann dort?
Man konnte es ja so sagen. Es verfolgt mich auch teilweise bis heute noch. Also
die Disco-Zeit hast du in Reutlingen groß gemacht. Ich würde mal sagen, dann ist auch jetzt Zeit hier, vielleicht da ein Hörbeispiel zu hören aus der Zeit, was vielleicht auch dann am Samstag bei der Kulturnacht laufen wird, am 21. September. Wo seid ihr dort? Wieder im Hades?
Wir sind wieder im Hades anzutreffen, ab 18 Uhr, haben wir gesagt. Ja, bis nachts 1, 2, je nachdem, wie lang es geht. Wieder zu viert. Also unsere 4 alten Hasen und wir haben einen Stargast, also einen Star-DJ, wahrscheinlich die allererste DJ in Reutlingen, die Sabine Winkler. Eine alte Freundin von mir, die gemeint hat, sie hat in der Zelle auch früher aufgelegt. Sie wird gern vorbeikommen, auch mal wieder was auflegen. Das sage ich, klar, kein Thema, komm vorbei, wir sind Open Source. Letztes Jahr war auch der Freddy Behringer, Freddy B., der viel in Cola auflegt. Haben ja keine Berührungsängste, wir kennen uns. Es funktioniert und Sabine freut sich also mächtig drauf, bei uns bei Pupil 17 mal ein paar alte Titel zu spielen. Die fiebert schon richtig drauf zu. Nee, wir werden hauptsächlich die Musik derzeit spielen aus den 70er, Pop, Rock, Disco. Was wir nicht spielen, wir spielen keine Schlager. Weil die lassen wir mal weg. Das ist für uns eine eigene Ecke, die Schlagergeschichte. Und die ist auch sehr kommerziell, wird eben auch ausgeschlachtet von den Medien, deshalb, die lassen wir einfach weg, die Schlager. Wir machen keine Hossa-Party, sondern wir hören gute Musik. Da wird auch Pink Floyd dabei sein, solche Geschichten. Also wir sind da offen. Das passt.
DJ Dirndl und DJ Ossi, wo kommen eure DJ-Namen her?
Also der Name Dirndl, der kommt aus dem Jahre 78. Da kann man sich eigentlich schon fast denken, woher der kommt. Dann ist dieser Ralf Knödler in einer Tanzschule im Dirndl aufgetreten, zu Fasching. Und am nächsten Wochenende hieß es, das Dirndl kommt. So, und diesen Namen Dirndl, den habe ich sogar vom DJ der damaligen Jugenddisco bekommen, den Dieter Bayer. Mit dem hatte ich auch schon eine Veranstaltung jetzt auf der Zeitreise 2018. Und seitdem hat sich dieser Name DJ Dirndl gehalten. Den gibt es heute noch, unter dem ist man immer noch bekannt. Also das ist eine feste Größe im Reutling mittlerweile seit 40 Jahren. Hört sich jetzt komisch an, aber es ist so.
Aber Dirndl trägst du nicht mehr?
Nein, das war eine einmalige Geschichte. Da gab es auch Cowboy-Stiefel dazu, das hat bestimmt witzig ausgesehen. Also alles gut, es ist rein nur der Name. Dass es heutzutage so einen Dirndl-Boom gibt mit Dirndl-Partys und konnte ich damals auch noch nicht wissen, oder?
Bei dir?
Ja, bei mir. Bei mir ist die Sache fest verbunden mit dem Jugendhaus Oschelhagen. Ich habe damals keinen DJ-Namen gehabt. Ich habe halt Musik gemacht, weil mir Spaß machte. Und eines Tages kam eine größere Reutlinger Zeitung und wollte eine Reportage machen oder beziehungsweise hat eine gemacht. Und die Dame zu mir und kam zu mir und sagte, wie soll ich ihn reinschreiben? Mein Name wollte sie wissen. Ich habe ein Problem. Mein Vater ist Steuerberater. Ich bin Steuerberater. Jugendhaus Oschelhagen und Steuerberater passt irgendwie nicht zusammen, wenn das unsere Mandantschaft mitbekommen hätte. Man sieht schon daran, es war damals ein bisschen anders. Und dann habe ich einfach den Spitznamen von meinem Bruder geklaut. Und der war Ossi. Und das ist an mir hängen geblieben. Ich habe das nie wieder losbekommen. Warum auch? Es ist ein einfacher Name, lässt sich leicht merken, ist deutsch und passt. Ich hatte nur Probleme gehabt dann im Jahr 1989, aus bestimmten Gründen, wo die Grenzen aufgemacht worden sind. Da hat jeder gedacht plötzlich, ich habe rüber gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich bin schon seit Jahrzehnten hier. Aber das sind so kleine Storys. Aber der Name ist an mir hängen geblieben und ich stehe dazu. Ich finde es gut.
Aber Schwabe bist du nicht?
Ich bin
kein gebürtiger Reutlinger.
Ich bin garantierter gebürtiger Berliner. Und zwar Westberliner. Ich betone das nochmal. Und ich habe halt, die Berliner haben extra eine Schnauze. Eine ganz freche Schnauze, man muss sich durchsetzen können. Und das war halt wahrscheinlich das gewesen, was die Reutlinger gebraucht haben, weil Reutlinger sind ein ganz seltsames Publikum. Die wollen nicht, Stimmung Party wollen sie nicht. Man braucht jemanden, der das denen wirklich eintrichtert, der das denen vorsagt. Aber wenn sie dann mal da sind, dann finden sie kein Ende mehr. Und das finde ich wiederum auch gut.
Und deine Berliner Schnauze hat dir auch geholfen beim Auflegen. Ja, die hast du auch eingesetzt. Ja?
Natürlich, aber man konnte es ja nicht so machen, weil sehr, sehr viele haben nur Musik gemacht, eine Platte nach der anderen. Und ich war halt mal gezwungen gewesen, was zu sagen, weil in dem Jugendhaus drin hat man ja alte Plattenspieler gehabt. Und die sind halt ab und zu mal ausgefallen. Da hat man den Lötkolben angeschmissen, hat den Plattenspieler hochgeklappt. Und jetzt hat man ja nur noch eine Scheibe gehabt, die liefen nun mal 3 Minuten, manchmal sogar noch kürzer. Und nach 3 Minuten war die Scheibe aus, aber mein anderer Plattenspieler war noch nicht fertig. Also musste ich das Mikrofon nehmen, etwas reden, die Platte wieder rumdrehen, die nächste drauflegen und weitermachen. Und so habe ich eigentlich gezwungen gewesen, mich sprachlich mit den Leuten zu unterhalten und ist angekommen. Man macht ein paar Sprüche, man tut auf die Leute. Was ich damals schon gern gemacht habe, persönlich mit den Leuten reden, Einzelleute anzusprechen. Und das wird heute ein bisschen alles viel zu sehr allgemeinert. Der persönliche Kontakt war mir damals schon wichtig gewesen und ist auch heute noch so. Wenn ich dran denke, wie viele Leute heute noch zu unseren Partys kommen, die einen kennen. Wie der Dirndl schon gesagt hatte, es ist nicht erschreckend, aber auch die Jugendlichen, so weit, die von einem auf den anderen übergegeben worden ist, und daran arbeiten wir halt.
Wie oft macht ihr es noch?
Open End, sage ich mal. Also dieses Jahr endet die Zeitreise mit dem Black Mustang Hausball im Partyraum am 12. Oktober. Und für nächstes Jahr, wir baldöwern das immer kurzfristig aus, wo wir hingehen. Wir hatten dieses Jahr auch einige Stationen, die hochinteressant waren. Und wir haben dieses Jahr 2019 auch mit Gruppen gearbeitet, also mit Musikgruppen. Wir waren im März zum Beispiel in der Kemmlerhalle. Und haben mit der Shakin' Dattes Band zusammen eine Party gemacht, auch mit DJ Hase, klar, die Kombination. Team 65, Betzingen und Shakin' Dattes Band. In Betzingen, man erinnert sich noch an Dattes Geiser, der jetzt dieses Jahr seinen 15. Todestag hat. Und da gibt es auch gleichzeitig in Betzingen im Museum eine Ausstellung sonntagmorgens. Und wir haben gedacht, komm, als Hommage an Dattes, an die Zeit, wir hatten ja auch gekannt, machen wir das. Und es war auch ein toller Erfolg. Und dann habe ich noch gesagt, Mensch, Ich wollte eigentlich die Lords nach Reutlingen bringen in der Kemmlerhalle, weil die waren 1984 mit Dattes dort unterwegs. Und ich habe dann angefragt und auch den Preis und die Größe und auch die Bestimmungen der Halle selbst hätte alles gesprengt. Damals ging das, da gab es noch keine so harten Bestimmungen und Auflagen von der Stadt. Nachvollziehbar. Da war einfach voll, alles was reinging, hat man rein und dann ging das. So, und habe ich gesagt, ich will die Lords trotzdem haben und habe es dann geschafft, die Lords nach Reutlingen zu bringen in das Naturtheater. Und das war jetzt am 22. August, war ein Riesenerfolg. Unglaublich, wie viele Menschen da kamen. Es waren 630 Fans, sage ich mal. Die kamen von überall her, von München sogar sind die angereist. Böblingen, Magstadt, aus dem Osten. Also es war auch das einzige Konzert in Süddeutschland. Und die haben fast knapp 2 Stunden gespielt. Und es war einfach der Hammer, wie die mitgingen mit den alten Songs. Da habe ich gemerkt, aha, wir sind da richtig mit dem, was wir hier machen. Wir flashen die Leute in ihre Jugend zurück. Und die nehmen das dankbar an.
Zeitreise ist auch so ein Überbegriff, den ihr da jetzt verwendet für den Auftritt in der Kulturnacht. Was gibt es da außer euch als DJs noch geboten?
Ja, da sage ich vielleicht was dazu. Die Zeitreise haben wir letztes Mal bei der Kulturnacht entwickelt, auch zusammen mit dem schon angesprochenen Bildertanz, also ein riesen Bilderfundus aus der Geschichte Reutlingens, den wir dann begleitend zur Musik, Live-Musik damals zur jeweiligen Ära gezeigt haben. Und dieses Mal haben wir wieder die Zeitreise, sprich der Blick auf das letzte Jahrhundert. Wie man heute hört, ist es ja noch lange nicht aufgearbeitet und noch lange nicht in dieser Art und Weise dokumentiert, wie vielleicht frühere Jahrhunderte. Und wir haben dann auch diesmal wieder einen Fokus auf diese Zeit, wobei wir das ganze Jahrhundert im Blick nehmen. Einmal schon am Freitagabend mit einem Vorprogramm, da zeigen wir einen Stummfilm. Der stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von einer Großtante eines Reutlingers, der dann also auch mit seinem Fotoalbum dann gelebte Geschichte nochmal darstellen kann. Und das ist ein Stummfilm, der wird dann mit einem Pianisten dargebracht im Spitalhofsaal, also sehr empfehlenswert und auch nicht wiederholbar in der Form. Im Anschluss gibt es Tänze aus dieser Zeit, also 20er Jahre Tanzgruppe. Und dann geht die Zeitreise weiter am Abend des 21., also Hauptabend der Kulturnacht. Das hattest du vorher schon mal erwähnt, Reutlingen zwischen den Extremen. Da hat der Reutlinger Geschichtsverein zusammen mit 2 Schulklassen, einmal vom Friedrich-List-Gymnasium und einmal von der Theodor-Heuss-Schule, Episoden der Geschichte erarbeitet, und zwar immer mit einem Blick auf das Weltgeschehen und also wie so ein Kulturfahrplan, und mit dem anderen Blick eben auf die Zeiten in Reutlingen, auf Materialien aus Reutlingen, auf Personen, auf Dokumente aus Reutlingen. Und es wird eben Samstag dann vorgestellt, auch kombiniert mit Musik aus der Zeit, aus früheren Jahren, Swingmusik und dann bis hin zu einer Mädelsband, die Britney Spears und No Angels und in die Richtung. Also der ganze Bogen wird gespannt. Und bei der Kulturnacht ist es ja so, wir finden das schon sehr wichtig, auch praktisch fundierte Themen darzubringen, sind da auch sehr dankbar für die Partner, die wir haben, eben wie Geschichtsverein oder diese Pupil 17. Aber wir brauchen ja natürlich immer auch den Unterhaltungsaspekt dabei. Es soll ja auch Spaß machen. Wir machen ja keinen Vortragsabend. Insofern wird das Ganze immer ganz klug gemischt, auch mit Live-Musik, mit aufgelegter Musik und mit eben Informationen, die dann auch für Reutlinger oder auch Tübinger, also Tübinger sind ja herzlich willkommen bei der Reutlinger Kulturnacht und auch immer gerne dabei, für alle ganz interessant sind, weil es in der Form einfach wenig Material gibt.
Ja, und alles dann bündelt sich auf diesen einen Tag oder mit dem Freitagsvorspann auf 2 Tage. Und die Sachen kommen so in der Form ja dann auch nur einmalig vor.
Nur einmalig vor, können wir auch nur in unserem Setting mit unserem Format Kulturnacht auch nur einmal so bieten. Aber es ist uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir einfach auch ein bisschen weitergehen wollen als jetzt dann Bands einfach zu präsentieren oder auch Informationen einfach zu präsentieren. Die Kulturnacht hat schon den Aspekt, dass sie eben das in einer guten Art und Weise mischen kann.
Die Kulturnacht ist ja auch bekannt dafür, neue Räumlichkeiten zu erschließen und dann mit Kultur zu füllen. Was gibt es da dieses Jahr an neuen Räumen oder vielleicht aber auch, was ist weggebrochen? Gibt's, manchmal gehen die Räume ja auch wieder verloren, wenn sie eine neue kommerzielle Nutzung dann erfahren für die Kultur.
Ja, ja, genau. Also die Kulturnacht hat, bei jeder Kulturnacht hatten wir bisher das Glück, so eine ganz ungewöhnliche Location nutzen zu können, sprich ein Fabrikgebäude, ein stillgelegtes oder im Übergang befindliches. Das war letztes Mal das Wendler-Areal, also da auch eben euch gut bekannt als aus der DJ-Kultur, die ehemalige Färberei 4, eben auch so eine aus der Großdisco-Ära, so ein Ort, den alle kennen. Alle Reutlinger verbinden damit eine Geschichte, ich glaube Tübinger auch. Und in diesem Jahr haben wir die ganz große Freude, die ehemalige Paketpost, die jetzt gerade oder letztes Jahr frei wurde oder von der Post freigemacht wurde, nutzen zu dürfen. Das Paketpostgelände und das Gebäude liegt zwischen Franz K. und Kunstmuseum Wandelhallen, also in der Nähe der Stadthalle, sozusagen in der Reutlinger Kulturmeile, und bietet jede Menge Platz. Einmal im Außenbereich und dann mit zwei Bühnen und im Obergeschoss mit ungefähr 25 Räumen, in denen sich Künstler und Künstlergruppen und Performances eben präsentieren können. Das heißt, die Paketpost wird schon ein Hotspot werden der Reutlinger Kulturnacht und wir sind da überglücklich, dass wir das so nutzen können.
Da wird ja auch diskutiert, die weiter im kulturellen Bereich nutzen zu können. Wie ist da der aktuelle Stand? Das ist auch nicht ganz konfliktfrei?
Nein, es ist nicht ganz konfliktfrei. Und wir natürlich als Kulturschaffende oder wir als Netzwerk Kultur sagen, dieser Ort ist optimal. Eben, wie gesagt, bindet sich ein in die Kulturmeile Reutlingens, bietet in der Freifläche die Möglichkeit, auch Open Airs zu machen, bietet ihnen Räume für Kleinkunst, für Künstler, auch für Gründer, und wäre ein optimaler Ort, um dort eben auch so die Kultur dieser freien Szene mal anzusiedeln. Reutlingen hat schon Kulturorte, aber eben wenig Orte für diese freien Künstler, für die Einzelkünstler, auch Übungsräume für Gruppen oder Ateliers. Und es ist für uns natürlich ein ganz klares Interesse, wobei wir auch das andere Interesse sehen, dass die Stadt dort einen Verwaltungsstandort entwickeln möchte. Aber wir sagen, bis sich da was entwickelt, gehen bestimmt 5 Jahre ins Land. Und 5 Jahre wäre schon so eine Zeit, um da mal in der Richtung, anknüpfend an frühere Jahre mit der Planet 22, ist allen Reutlingern unvergessen, dass es ein toller Ort war, in dem sich viel entwickeln konnte. Und da anzuknüpfen und dann zumindest mal für eine Interimsnutzung zu sagen, okay, der Ort steht zur Verfügung. Wir freuen uns natürlich, dass wir mit der Kulturnacht da nochmal darauf hinweisen können und hoffen auch, dass es dann so kommt.
Aber das ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Wie ist der aktuelle Stand, dass es eine einmalige Nutzung jetzt für die Kulturnacht ist und danach eher nicht? Und warum? Was ist die Begründung? Weil eigentlich war es doch in der Kulturkonzeption auch schon drin gestanden, oder? Schriftlich. Es gab schon eine schriftliche Zusicherung von einer Interimsnutzung.
Zusicherung ist zu viel gesagt. Es gab natürlich den deutlich ausgedrückten Wunsch, diesen Ort als Kulturort zu nutzen. In vielen Städten gibt es solche Orte. Oftmals starten die als Interimsorte und später entwickelt sich dann was anderes. Ich denke, das kann man mit aller Offenheit angehen. Aber jetzt, dass es Zusagen gäbe, kann ich jetzt so nicht vermelden. Würde ich mich sehr freuen. Es ist so in der Diskussion, dass der Außenbereich zumindest zur Verfügung stehen wird, auch für das Franz K. und dass eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen in diesen Hallen im Erdgeschoss stattfinden wird. Wir sind natürlich nach wie vor dran, sprechen mit Politikern, mit Verwaltung und natürlich mit Kulturschaffenden mit dem Ziel, da noch ein bisschen mehr zu erreichen.
Wie, für die nächste Zeit. Was ändert sich für die Kultur mit dem neuen Oberbürgermeister in Reutlingen? Wie sind da die Erfahrungen bisher?
Also ich glaube, dass durch den Herrn Keck jetzt schon auch, da besteht eben eine Nähe zu engagierten Menschen, zu Kulturschaffenden. Er war ja selber sehr engagiert in vielen Bezügen, auch bei der Sanierung dieser 10 Scheuer beispielsweise in Betzingen und anderen Kulturorte. Er kennt also praktisch nicht nur die Verwaltungsseite, sondern auch die andere Seite des Arbeitens an solchen Zielen und des Finanzierens und des Hürden aus dem Weg räumens. Ich denke, das ist schon ein anderer Blick, den er da auf die Dinge hat.
Zurück zur Kulturnacht konkret. Was müssen wir noch erwähnen? Du hast vorhin schon mal gesagt, ein bisschen diese Distanz-Event in der Stadthalle. Oder wir können natürlich, ihr habt wie viele Einzelveranstaltungen, wir können nicht jede einzeln rauspicken, aber so ein bisschen nochmal einen Überblick geben. Es gibt verschiedene Touren auch, ne, damit man auf denen man mehrere Sachen quasi dann im Vorbeigehen auch mitnehmen kann. Was ja immer ein bisschen schwierig ist dann auch, ne, dann intensiv was zu genießen. Ja.
Also es gibt 52 Orte, es gibt große und kleine Orte, wie ich schon gesagt habe. Die Paketbus zum Beispiel ist ein großer Ort. Die Tanzhalle in der Stadthalle ist auch ein großer Ort. Da kann man einmal reingehen und den ganzen Abend bleiben, weil das Programm natürlich überbordend und überwältigend ist. Und dann hat Reutlingen eben den Vorteil, dass es eine gute Fußgängerstadt ist. Man kann praktisch die ganze Kulturnacht gut fußläufig bewältigen, alle 52 Orte, wenn man möchte. Unsere Erfahrung ist natürlich, dass die meisten Besucher sich so einen Plan machen. Mehr oder weniger ausgefeilt. Es gibt wirklich Menschen, die sich einen sehr ausgefeilten Plan machen und genau timen, wenn sie was angucken wollen. Das erleichtert sich dadurch, dass man auf unserer Webseite sich diese Tour schon im Voraus zusammenstellen kann und dann kann man mit dem Smartphone in der Hand oder auch mit diesem gedruckten Programm durchgehen und sich alles angucken. Und das Ganze funktioniert mit einem Eintrittsbändel, der kostet im Vorverkauf 11 Euro und in der Abendkasse dann 15 Euro. Und dann geht man einfach durch und schaut sich die Dinge an und genießt.
Ja, pick mal noch mal ein paar Highlights raus. Mhm. Ausgewählte Dinge von dir jetzt noch mal besonders erwähnt.
Ja, also ganz, ganz toll und sicherlich vollwertend wird eine theatersportliche Impro-Show sein mit dem Harlekin-Theater, das bestimmt allen gut bekannt ist, in der Kreissparkasse am Marktplatz. Überhaupt am Marktplatz braucht man nicht weit zu gehen. Da gibt es eben, wie schon gesagt, diese Spitalhof mit der Zeitreise, diese Impro-Show. Und dann gibt es Kunst und Musik, Jazz and Paint im Rathaus. Dann gibt es auf der Grünfläche vor dem Tübinger Tor eine Bühne mit auch sportlichen Tanzgruppen und Musik. Stadthalle, sagte ich schon. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir diesmal, wir haben ja immer Touren, die sich dann aber auch ein bisschen ändern. Natürlich, die Kulturnacht ist ja flexibel und in 2 Jahren passiert das eine oder andere. Dieses Mal sind wir seit 2007 das erste Mal wieder in der Pomologie, im Park Pomologie, den wir bzw. die Lichtkünstler in einen magischen Lichtgarten verwandeln werden. Da wird es dann praktisch Lichtilluminationen, Präsentationen, Feuerschlucker und also auch Gestaltungen geben mit Künstlern, zum Beispiel, sag ich mal, Stichwort Serge Le Goff im Lukas-Keller wird die Katakomben dort lichtkünstlerisch gestalten. Und im Theater Tonne gibt es dann natürlich ein reiches Programm über den ganzen Abend und so ein Mitternachts-Special.
Volles Programm, 52 Orte mit wie viele Einzelveranstaltungen, unzählbar, wie viele Künstlerinnen und Künstler. Also Superlative noch und nöcher bei der 7. Reutlinger Kulturnacht. Was guckt ihr euch an? Habt ihr Zeit überhaupt noch mal woanders euch anzugucken, wenn ihr selber Programmpunkt habt?
Wird wahrscheinlich nicht so viel werden, was wir uns angucken können. Wir werden zwar ab und zu, wir wechseln uns ja ab. Bei 4 beziehungsweise 5 DJs an dem Abend in der Nacht wird der eine oder andere werden auf den Marktplatz gehen und dort mal gucken. Aber es wird sich in der näheren Umgebung abspielen. Aber wie gesagt, der Marktplatz wird wieder sehr interessant sein. Wobei ich jetzt nicht weiß, sind auf dem Marktplatz auch Lichteffekte wieder
Spitalhof.
Da?
Im Spitalhof.
Werden wir auf alle Fälle hingehen, das wird wieder sehr interessant werden.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart. Und wünsche euch super Wetter natürlich für die Kulturnacht. Okay. Im Hades ist nicht ganz so wichtig, aber für die Außenbespielung.
Für die Kulturnacht schon.
Für die Kulturnacht schon, ja.
An sich ist es schon sehr wichtig,
das
genau.
Das wird schon gut sein.
Ja, im September kann es ja auch noch laue Nächte geben.
Da bauen wir drauf und vielen, vielen Dank, dass wir wieder hier sein durften und für das tolle Gespräch. Es macht immer wieder Spaß.
Sehr gerne. Und auch die Wüstewelle ist ja am Marktplatz dabei und bildet Stimmen und Stimmungen auch und Schwingungen von der Kulturnacht ab. 19 bis 23 Uhr Live-Übertragung, auch das gehört zu unseren Highlights im Radiojahr, wenn wir da auch nochmal Künstlerinnen und Künstler einladen zu Interviews und das auch beschreiben, was wir da direkt am Marktplatz sehen vor dem Rathaus.